So, hallo, hallo, hallo. Es geht heute in der Denkwerkstatt um das Jesusgebet. Ihr findet die Denkwerkstatt hier bei Mystik und Lehre da, ja. Und wir sind bei Folge 29. So, das Jesusgebet. Ich habe das mal mystisch, logisch auseinandergenommen und betrachtet, weil mir so ein paar Dinge am Jesusgebet, wie wir es kennen, ich will sagen, nicht gefallen, aber doch zum Nachdenken anregen. Ich öffne die Tagansicht. So. Ich habe ja eine dicke, fette Zeile hier. Warum Unterwerfung Sünde und Hierarchie aus mystischer Sicht nicht tragen? Also erst einmal das Jesusgebet. Das ist doch dieses in der Urform Jesus Christus, erbarme dich meiner des Sünders. So, meiner des Sünders und Erbarmen und dann noch Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Also, Kernsätze. Ich gehe jetzt wirklich nur von mir aus, was mir aufgefallen ist. So, also wenn das Göttliche in allen ist, dann kann Gebet nicht auf ja, Selbsterniedrigung beruhen. Zweitens, Jesus verweist in den Evangelien nicht auf seine eigene Anbetung, sondern auf die Quelle. Na, dann drittens, aus mystischer Sicht ist Jesus dann kein Herr im hierarchischen Sinne, sondern ein Erwachter. Viertens, das klassische Jesusgebet enthält ein Menschenbild von Schuld, Distanz und Unterordnung, das ich mystisch nicht mehr teilen kann. Dann habe ich fünftens den Punkt genommen, mystisches Beten ist keine Bitte an eine ferne Instanz, sondern, und da bin ich jetzt ganz knallhart, eine Erinnerung an das Licht in mir, in uns. Das heißt, ich komme zu dem sechsten Satz, meine Mantren sind keine Unterwerfung, sondern Ausrichtung, Würde und Einheitsbewusstsein. So, und jetzt gucken wir uns das genauer an. Ich bin jetzt wirklich pingelig gewesen, aber sonst macht das alles keinen Sinn. Also, der Ausgangspunkt, mein Gedankengang zum Jesusgebet beginnt nicht mit Frömmigkeit, sondern mit Logik. Ich frage dich zuerst, was ist überliefert oder was beten Millionen Menschen? Ich frage, was ist mystisch stimmig und was ist logisch kohärent? Und was trägt noch, wenn ich das alte dogmatische Gebäude nicht mehr mitmache? So, also wie ich vorhin schon sagte, das Jesusgebet lautet klassisch: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner des Sünders. So, und viele Menschen empfinden dieses Gebet als tröstlich, heilig, schlicht und tief. Aber dafür habe ich ganz, ganz viel Verständnis und darum geht es mir auch nicht. Aber wenn ich das mystisch und logisch auseinandernehme und dann dahin gucke, dann beginnt sofort das Fragen. Also, Punkt 1. Wenn alles göttlich ist, und das ist wieder diese Logik in mir, bete ich mich dann selbst an. Okay, na, wir nehmen es mal hin, die erste logische Spannung, wenn ich als Mystikerin davon ausgehe, dass wir alle in einem tieferen Sinn göttlich sind, vergöttlicht, wie auch immer aus der Quelle kommend und nicht ontologisch von ihr getrennt. Da kann ich ja nicht so tun, als sei Gott einfach irgend so ein großes Wesen auf dem Thron im Himmel und ich bete den dann an. Ja, also ich komme dann auf den Punkt und sage, wenn das Göttliche in mir ist und ich bete, dann richte ich mich immer auch auf mein eigenes tiefstes Wesen aus. Dann ist Gebet nicht mehr der Ruf eines kleinen sündigen Menschen nach oben, sondern eine Bewegung der Erinnerung. So, und bevor jetzt irgendein Gedanke kommt, also es ist keine Selbstvergötterung, sondern eine Selbsterinnerung. Das ist auch kein Ego-Trip, das ist nicht, ich bin toll, also bete ich mich selbst an oder sowas. Ne? Es geht vielmehr darum, das Göttliche im Menschen erkennt das Göttliche im Menschen. Gebet wäre dann nicht Selbstbeweihräucherung, sondern Identitätserwachen, nenne ich das mal. So, Punkt 2. Jesus selbst sagt, man soll nicht plappern. Also ihr denkt an die Bergpredigt. Jesus sagt in der Bergpredigt, man soll nicht plappern wie die Heiden. Und danach führt er das Vaterunser an. Schon das ist interessant. Er sagt also nicht, wiederholt dauernd meinen Namen. Er sagt nicht, betet mich an, sondern er lenkt den Blick auf den Vater, also auf die Quelle. Und selbst wenn man das Vaterunser traditionell liest, bleibt doch der Punkt bestehen, dass Jesus von sich weg verweist. Also er ist im Text nicht Endpunkt, sondern Wegweiser. Also, und daraus kommt ein mystischer Schluss, dass ich sagen kann, aus mystischer Sicht ist es stimmig, Jesus zeigt auf die Quelle, nicht auf seine spätere Vergöttlichung durch kirchliche Systeme. Er wirkt wie jemand, der sagen will, schaut nicht auf meine Person als Kultobjekt, richtet euch auf das Ursprüngliche aus. So, jetzt kommt man zu Punkt 3. Das ist das, ihr werdet Größeres tun, also Jesus zu seinen Jüngern. Jesus nimmt sich selbst zurück. Ihr werdet Größeres tun als ich. Für mich ist das einer der stärksten Sätze überhaupt. Jesus sagt nicht, ich bin der Einzige. Er sagt, ihr werdet Größeres tun als ich. Und das ist wieder kein Hierarchiemodell, das ist ein Ermächtigungsmodell. Ein Mensch, der so spricht, will nicht Herr sein. Er will nicht angebetet werden. Und er will nicht unangetastete Ausnahmefigur bleiben. Er sagt im Grunde genommen, ich habe etwas erkannt und ihr könnt das auch. Also jetzt meinst du doch einen Punkt schärfer. Jesus als Erwachter. Mystisch betrachtet ist Jesus kein Herrscher über andere, sondern ein Erwachter, der um seine Natur weiß und andere in diese Erinnerung hineinruft. Gerade darum passt der Titel Herr nur sehr begrenzt und oft überhaupt nicht. So, jetzt kommen wir zur christlichen Sozialisation. Das ist Teil 5 und so eine Art Mittlergedanke. Ja, also, ich habe mal so einen Satz geschrieben, Gott ist zu heilig, also bete lieber Jesus an. Ich bin christlich sozialisiert worden und dort hieß es oft sinngemäß, dass Gott viel zu groß ist, viel zu heilig, viel zu unerreichbar. Dann geh lieber zu Jesus. So wurde es dann immer gesagt, er leitet das doch schon alles weiter. Also man soll dann sagen, lieber Jesus, Gebet, Gebet, Gebet und nicht lieber Gott. So, und es klingt freundlich, ist aber psychologisch hochinteressant, denn damit wird Gott auf Distanz gehalten und Jesus zur Vermittlerfigur gemacht. Der Mensch bleibt klein, abhängig und indirekt. Mystisch gesehen ist es Unsinn, wenn die Quelle wirklich die Quelle allen Seins ist. Dann ist sie nicht ferner als mein eigener Atem. Also ich bin da wirklich so und sage, wenn Gott wirklich in allem drin ist, ja, dann kann ich nicht sagen, lieber Gott, bla bla bla, da und da oder sowas. Dann ist Gott in mir. Also dann brauche ich auch keinen Filter und irgendwie über Jesus und. Und dann gibt es keine heilige Bürokratie zwischen mir und Gott. Und Jesus selbst hat nie gesagt, ich bin euer Durchlauferhitzer für Gebete. Das ist kirchlich gewachsene Psychologie und nicht Mystik. So, und jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 5. Das ist dieses Herr Jesus und die Hierarchie. Was heißt hier Herr? Im Jesusgebet steckt eine klare Hierarchie. Herr Jesus, das setzt ein Gefälle voraus. Er oben, ich unten, er rein, ich bedürftig. Er Autorität und ich Untergebene. Aber aus mystischer Sicht will Jesus genau das nicht. Er will keine Unterwerfung und er sagt nicht, ich nenne euch Knechte. Er sagt, ich nenne euch Freunde. So, jetzt kommen wir zu Freundschaft statt Herrschaft. Also Freundschaft ist kein Herr-Knecht-Verhältnis. Freundschaft ist Gleichrangigkeit im Bewusstsein. Wenn Jesus mystisch gelesen wird, dann als einer, und das ist jetzt wichtig, der die Trennung aufhebt, nicht als einer, der sie sakralisiert. Und jetzt kommen wir zu Punkt 6. Da wird es noch ein bisschen schärfer. Also dieses Erbarme dich meiner des Sünders. Das Problem mit der Sünde. Hier wird ganz deutlich, das Jesusgebet setzt ein Menschenbild voraus, das ich mystisch nicht mehr teilen kann. Denn es setzt voraus, ich bin Sünder, ich bin mangelhaft. Ich brauche Erbarmen. Ich stehe vor einer höheren Instanz, die über mich verfügt. Aber aus mystischer Sicht gibt es keine Sünde im moralistisch-kirchlichen Sinn. Sünde wäre höchstens ja Trennung, Vergessen und Entfremdung vom eigenen Ursprung und nicht Schmutz und nicht ontologische Verdorbenheit. Durch geht's noch weiter. Also wenn es keine Trennung gibt, wenn ich nicht wirklich von der Quelle getrennt bin, wenn das Göttliche in mir ist, wenn ich aus ihr komme und in ihr bin, dann bin ich nicht der Sünder, der um Erbarmen winseln muss. Dann bin ich ein Wesen, das vergessen hat, wer es ist und das sich erinnern kann. So, jetzt kommt die Schlusslinie aus diesen 6 Punkten. Was ergibt sich logisch? Also, wenn ich meine 6 Punkte ernst nehme, dann ergibt sich eine klare Schlusslinie. Das Jesusgebet ist aus mystischer Sicht nur dann sinnvoll, wenn ich es völlig anders höre als traditionell. Nicht als Unterwerfung, nicht als Schuldbekenntnis und nicht als Bitte an einen Herrn, sondern höchstens als unbewusstes Selbstgespräch, als Mantra, das auf die eigene Quelle zurückverweist. Aber in seiner klassischen Form trägt es mystisch nicht. Es ist zu stark geprägt von Distanz, Schuld, Hierarchie und Vermittlerdenken. So, wenn ich das jetzt weiter durchwurschtel, ja, dann komme ich zu einem Punkt, den ich herausarbeite. Das wäre die mystische Essenz. Also, wenn ich meine Gedanken zu Ende denke, dann liegt darunter eine sehr einfache mystische Struktur. Und das ist dann also folgendes. Gott ist kein Wesen da oben. Jesus ist kein Herr, sondern ein Erwachter. Sünde ist keine Schuld, sondern Vergessen. Gebet ist keine Unterwerfung, sondern Ausrichtung. Die Quelle ist in mir und ich in ihr. Und Anbetung ist Erinnerung, nicht Selbsterniedrigung. Und wenn ich diese Punkte nehme, ja, dann fällt viel religiöser Ballast weg. Aber es fällt nicht in die Tiefe weg. Im Gegenteil, dann erst dann wird Gebet würdig. Aber jetzt kann man zu Teil 10, also meine 2 vorhandenen Mantren. Das erste wäre Jesus, du bist das Licht, ich bin das Licht. So, dieses Mantra ist reine Mystik. Es sagt nicht, du bist groß, ich bin klein. Es sagt, ich erkenne das Licht in dir und ich erkenne das Licht in mir. Es ist dasselbe Licht. Und das ist keine Anbetung im klassischen Sinne. Das ist Gleichrangigkeit im Licht. Ich sehe deine Klarheit und ich erinnere mich an meine. Jetzt gehe ich noch einen Punkt weiter und komme zu dem Mantra Gott, du in mir, ich in dir. Das ist die Essenz mystischer Non-Dualität. Hier gibt es keine Distanz mehr. Ne? Kein Bitte komm zu mir, kein Ich bin getrennt, sondern es gibt keine Trennung. Du in mir, ich in dir. No, das ist keine Bitte, sondern ein Erkennen. Kein religiöser Vollzug im alten Sinn, sondern ein Satz des Seins. So, warum diese Mantren stärker sind als das klassische Jesusgebet? Die erzeugen nichts von dem, was das Jesusgebet erzeugt. Meine Mantren erzeugen also keine Schuld, keine Hierarchie, keine Distanz, keine Unterwerfung, keine Angst, keine Sünde, keine Vermittlerfigur. Sie beruhen nicht auf Mangel, sondern auf Würde, nicht auf Selbsterniedrigung, sondern auf Ausrichtung, nicht auf Trennung, sondern auf Einheitsbewusstsein. Na, also schaut nochmal hier, Jesus, du bist das Licht, ich bin das Licht. Na, dann Gott, du in mir, ich in dir, das Göttliche in allem. So, das klassische Jesusgebet dagegen. Das klassische Jesusgebet sagt im Kern, ich bin klein, du bist groß, ich bin schuldig, du bist rein, ich brauche Erbarmen. Und meine Mantren sagen, du bist Licht, ich bin Licht, Gott in mir, ich in dir. Und das ist ein völlig anderes Menschenbild. So, jetzt das dritte Mantra. Was fehlt dann noch? Wenn ich die ersten beiden Mantren stehen lasse, dann fehlt eigentlich nur noch die Mitte. Nicht der andere, nicht die Quelle, sondern das reine Selbst oder das reine Sein selbst. Und daraus ergibt sich als drittes Mantra fast von selbst dieses Ich bin. Also warum ich bin? weil darin keine Hierarchie steckt, keine Bitte, keine Schuld, keine Vermittlung, keine Rolle, kein Abstand. Es ist reine Präsenz, reines Sein, reine Identität. Ich bin ist das Urmantra. Und es bleibt übrig, wenn Namen, Bilder, Rollen, religiöse Ordnungen und Vermittlerfiguren wegfallen. Die Dreifaltigkeit meiner Mantren, wenn ich das so auflöse, mystisch, nicht kirchlich, das wäre dann irgendwie eine Trinität ohne Dogma. So ergibt sich für mich eine Dreierstruktur, eine mystische Architektur ohne kirchliches Dogma. Erstens Licht zu Licht. Jesus, du bist das Licht. Ich bin das Licht. Dann zweitens Quelle zu Quelle, also Gott, du in mir, ich in dir. Und drittens Sein zu Sein. Ich bin. So, und das ist für mich vollständiger als das Jesusgebet. Nicht, weil es frommer wäre, sondern weil es ja kohärenter ist, freier, würdiger und mystischer. Dann komme ich zu Teil 14, dem Schluss. Also ich will das Jesusgebet, damit es mal klar ist. Also ich will es keinem verbieten oder so. Und wer das betet und daran Trost findet, der soll das gerne tun. Aber ich kann es aus meiner mystischen Logik heraus nicht mehr ungebrochen mitbeten. Zu viel darin setzt ein Gottesbild voraus, das auf Distanz, Hierarchie, Sünde und Unterwerfung beruht. Und genau das trägt für mich nicht mehr. Was für mich bleibt, ist etwas anderes. Gebet ist keine Selbsterniedrigung, Gebet ist Erinnerung. Jesus ist kein Herr, Jesus ist Licht und das Licht in ihm ist nicht ein anderes als das Licht in mir. So, das war's. Okay, tschüss.